Also es geht bei der Frage nach der Philosophie in Lateinamerika nicht in erster Linie um philosophisches Denken der Indigenen oder der vorkolumbianischen Kulturen oder wie siehst du das?
Ja, das würde ich schon so sehen. Also es gibt natürlich auch Meinungen, die sagen, die auch die Indianer bis 1492 haben bereits eine Philosophie besessen. Aber das ist doch eine etwas umstrittene Meinung. Und die eher vorherrschende Meinung ist doch, dass das noch nicht wirklich als Philosophie zu bezeichnen ist. Man muss aber auch sagen, die Indianer haben ja keine Möglichkeit gehabt, sich in den letzten 500 Jahren weiterzuentwickeln. Also man weiß natürlich nicht, was gewesen wäre, wenn sie sich als Herren ihres Landes weiter entfalten hätten können. Dann könnte es durchaus sein, dass sie heute etwas Vergleichbares zur europäischen Philosophie hätten.
Darüber müssen wir jetzt nicht, und das wäre ein anderes Thema sozusagen. Also das ist nicht so ohne weiteres in einen Topf zu werfen. Aber dieser Ausdruck, dieser spanische Ausdruck Philosophia Latinoamericana ist ja doch auch schon, glaube ich, über 100 Jahre alt, nicht? Und da gibt es Debatten immer wieder, ob es so etwas gibt und was
Ja.
es eigentlich sei. Also es ist. Du hast darauf hingewiesen, zunächst einmal Philosophie von Europäern in Lateinamerika entwickelt, aber es hat doch offenbar auch die Frage einen Sinn, ob das etwas Eigenständiges ist. Also die Lateinamerikaner selber haben darüber auch nicht alle eine identische Meinung, aber sie sind doch mit der Frage immer wieder befasst, was das Eigentümliche ihres Denkens, ihrer philosophischen Reflexion eigentlich sei. Worin siehst du es?
Ja, also das stimmt natürlich, dass gerade dadurch, dass es eben keine völlig andere Philosophie ist, natürlich die Frage sich stellt, ja, was ist denn dann das Besondere, was diese Philosophie von der europäischen unterscheidet? Und hier kommt man eigentlich darauf, dass das Wesentliche das ist, was sich aus der historischen, aus der sozialen Situation in den letzten Jahrhunderten ergeben hat. Speziell war das natürlich einmal der Kampf gegen den Kolonialismus ab dem 18. Jahrhundert. Von daher hat also die lateinamerikanische Philosophie auch eine sehr stark praktische, politische Akzentsetzung von vornherein bekommen.
Und also meine, wenn man sich zunächst einmal mit so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann stößt man eigentlich auf Einflussgeschichten. Also da wird genannt ein gewisser Herr Krause aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, das ist ein deutscher Idealist, sehr viel mehr weiß man also bei uns hierzulande nicht über ihn. Er ist eigentlich auch nie rezipiert worden in Deutschland oder in Europa sonst. Wohl aber im spanischen Kulturraum und auch oder Sprachraum und auch besonders in Lateinamerika. Warum? Also wenn die schon sozusagen den deutschen Idealismus rezipieren, warum nicht Kant oder Hegel?
Es hängt sicherlich mit dem schon Gesagten zusammen, dass sie eine Philosophie gebraucht haben, die ihnen praktisch hilft, die ihnen also im Kampf erst einmal gegen den Kolonialismus hilft. Ja. Und da war eben der Idealismus Kants vielleicht nicht genauso gut brauchbar wie eine Philosophie wie dieser Karl Christian Friedrich Krause, der, wie du sagst, in Europa praktisch unbekannt ist, der einen Fortschrittsglauben vertreten hat, der auf praktische Veränderung ausgerichtet war, der in Anlehnung an Kants zum ewigen Frieden von einem Menschheitsbund geträumt hat, der für die Emanzipation der Frau und, was auch sehr wichtig ist, gegen Rassismus sehr eindeutig aufgetreten ist. Der war also vom Praktischen her einfach besser verwendbar für die Lateinamerikaner.
Oder trifft es auch beim, ein zweiter Einfluss, der einem sofort immer mitgeteilt wird, ist immer der Positivismus im 19. Jahrhundert, also lateinamerikanische oder Philosophie in Lateinamerika wird hauptsächlich von Juristen, von Staatsmännern, von Politikern eigentlich sozusagen praktiziert. Also weniger ist es so akademisch abgehoben wie im europäischen Bildungsbetrieb offenbar gewesen. Und da hat der Positivismus von Kant, also der französische Positivismus, offenbar auch einen sehr starken Einfluss in wahrscheinlich derselben Richtung, dass nämlich der Bezug auf die politische Praxis immer die erste Motivation und nicht auf die metaphysische Spekulation.
Richtig, ja. Also es war natürlich auch immer so, dass Lateinamerika sozusagen hinten war gegenüber Europa. Und man hat dann natürlich noch etwas gesucht, wie kann man diesen Rückstand aufholen. Und da war eine positivistische Philosophie also sehr gut verwendbar, die man auch gegen die starke scholastische Tradition wenden konnte.
Aha, und das ist eigentlich jetzt sozusagen der Hintergrund, auf dem man mit dem Denken von Roig, von diesem jetzt ja noch lebenden argentinischen Philosophen Roig, wie man sich dem nähern kann.
Carcelero y cárcel, no quiero volverte a ver. Noches largas sin estrellas, días sin amanecer. Adiós, carcelero y cárcel, no quiero volverte a ver. Noches largas sin estrellas, días sin amanecer. Cálido sol que no llega hasta el calabozo aquel, donde viví sepultado por culpa de una mujer que me prometió quererme y me juró ser.
Also die Musik ist ja eigentlich nicht aus Argentinien, sondern aus Zentralamerika, ne? Oder aus nördlichen Lateinamerika. Aber Roig, Arturo Andrés Roig, ein argentinischer Philosoph der Gegenwart, der sehr, sagen wir, eminenterweise diese Tradition des Denkens vertritt. Und ich möchte bei dem, also den ersten Punkt sozusagen dich einmal fragen, bei Roig gibt es eine auffallende und auch sehr eigenständige Kritik an einem Rationalismus, an einem abendländischen Rationalismus. Worin besteht die und wie begründet das eigentlich?
Ja, also in Anknüpfung an das Vorangegangene noch, möchte ich noch sagen, also Lateinamerika ist eben ein Kontinent, der sozusagen nie aus der Abhängigkeit herausgekommen ist. Ja, er war zuerst abhängig von Spanien und Portugal in der Kolonialzeit und danach war es dann eine wirtschaftliche Abhängigkeit, zuerst von Großbritannien und danach eben von den USA vor allem heute. Und heute ist es auch diese riesige Schuldenlast, die den Kontinent in Abhängigkeit hält. Und aus dieser Perspektive auch nun sieht Roig Europa und sieht Roig die europäische Philosophie.
Er ist jetzt selber ein Professor für Philosophie.
Ja, er war ja jahrzehntelang also Professor für antike Philosophie in Mendoza mit Schwerpunkt auf Platon. Er kennt also die europäische Philosophie ausgezeichnet. Und er hat also mal gesucht, wie kommt denn dieses übertriebene Selbstbewusstsein der Europäer zustande. Und da ist für ihn insbesondere Hegel, also der Gegner Weil Hegel hat ja bekanntlich eine sehr negative Vorstellung von Amerika gehabt. Er hat also gesagt, Amerika, das ist nur Echo, das ist nichts Eigenständiges. Die haben keine wirkliche Existenz eigentlich außerhalb dessen, dass sie also von den Europäern her bestimmt sind. Und das hat natürlich immer schon die Lateinamerikaner sehr gestört. Und Reuig ist dem nachgegangen, er hat das untersucht, wie Hegel dieses Konstrukt des Weltgeists schafft, der angeblich von Osten nach Westen zieht und dann komischerweise in dem Land, wo Hegel selbst Professor war, nämlich in Preußen, seine Vollendung findet. Und er hat eben versucht, wie konstruiert sich denn das? Und ist also auf darauf gekommen, dass also hier offensichtlich alles auf eine einzige Bewegung und auf ein einziges Substrat sozusagen eben diesem Geist reduziert wird und das eigentlich völlig außer Acht gelassen wird, dass es völlig verschiedene Menschen gibt und völlig verschiedene Völker gibt.
Ja, Völker schon. Also es gibt auch per Hegel verschiedene Völker, aber es gibt halt Völker, die nicht von weltgeschichtlicher Bedeutung sind. Die meisten eigentlich in Hegels Sicht sind von untergeordneter Bedeutung oder gar keiner eigenständigen Bedeutung. Ich meine, das ist wahrscheinlich der Punkt so habe ich den Eindruck, nicht nur bei lateinamerikanischen, sondern auch bei anderen außereuropäischen Philosophen, dass sie das eigentlich nicht verstehen, sondern eigentlich der Meinung sind, da muss was anderes dahinter sein, eine andere Motivation als die reine Vernunft, die so eine Unilinearität, oder so eine Exklusivität eines bestimmten Volkes oder einer bestimmten Kultur, eben der europäischen, da reflektiert. Muss irgendwie ein anderes Motiv dahinter sein, oder?
Ja, du hast völlig recht. Also es ist eigentlich naheliegend, der Verdacht ist naheliegend, dass hier was anderes dahinter steckt und das ist eigentlich bei Hegel auch ganz offensichtlich und auch bei anderen Autoren, dass das natürlich Herrschaftsinteressen Europas sind, die dahinter stecken, die also ein solches Konstrukt wie diesen Weltgeist überhaupt ermöglichen. Und deswegen hat auch Reuig sich also sehr stark an diese Linie, an eine andere Linie der europäischen Philosophie, die es ja auch gibt, nämlich an die Linie, die etwa über Marx und Nietzsche zu Freud und zur Frankfurter Schule später geht, angelehnt, die sogenannte Philosophie des Verdachts, wie sie Paul Ricoeur genannt hat. Diese Philosophie hat also vor allem das Bestreben, diese scheinbare Eindeutigkeit des Gedankens, den reinen Begriff, den Hegel also ja konstruiert hat, die reine Intentionalität des Bewusstseins in Frage zu stellen. Also damit ist gemeint, was der Philosoph sagt, dass er direkt also zu dem Sein vordringen kann, dass das eigentlich so nicht stimmen kann, wenn dabei solche Konstrukte wie bei Hegel herauskommen.
Ja, aber das sind ja wieder Europäer, die du jetzt genannt hast, oder?
Das sind natürlich Europäer und auf die nimmt er Bezug, aber er baut das also dann schon zu seiner eigenen Theorie aus. Und er betont also speziell nicht diese Aspekte, die Marx etwa, Marx hat ja bekanntlicherweise auf die Verschleierung der sozialen, ökonomischen Herrschaftsverhältnisse hingewiesen. Nietzsche hat auf die Unterdrückung des aktiven Lebens durch eine festgefahrene Ideologie hingewiesen und Freud hat auf das Unbewusste, das hinter dem Bewussten und eindeutig Gesagten steckt, hingewiesen. Und Reuig betont also diesen Aspekt der Anderen, dass es eben auch noch andere gibt.
Was heißt das? Das ist ja trivial, nicht? Also ich sitze hier und du sitzt da und du bist der Andere jetzt. Für mich ist das gemeint?
Naja, das ist eigentlich nicht gemeint. Das ist nicht das persönliche Anderssein gemeint. Es ist also speziell eben diese politische Andersheit gemeint. Die politische Alterität, die sich daraus ergibt, dass es immer Herrschende und Beherrschte gibt, ob es jetzt auf regionaler Ebene sei, aber vor allem, also was euch im Speziellen interessiert, auch im Weltsystemmaßstab gibt. Und da gibt es eben immer marginalisierte Völker. Und die werden sozusagen ausgeschlossen aus der Theorie, aus der Philosophie, aus dem, was diejenigen, die also die Macht haben, für Wahrheit erklären.
Also sozusagen Weiterführung dessen, was man mit diesem Saga in der Geschichtswissenschaft manchmal auch sagt, die Sieger schreiben Geschichte, die Sieger denken auch die Geschichte, oder? Das sind die richtig, Siegerdenker, ja. Nicht nur Meisterdenker sozusagen. Und ja gut, also und jetzt diese anderen sind die jeweils, muss da noch einmal fragen, weil dieses Konzept der Alterität oder des anderen spielt ja tatsächlich in den, nicht nur in Lateinamerika, aber eben auch in Lateinamerika eine exzellente Rolle, diese Diskussion um die Alterität. Versteht man da immer dasselbe darunter? Ich habe den Eindruck, dass andere Autoren, dass nicht alle vom selben reden, wenn sie vom anderen reden.
Das ist zweifellos richtig. Also es gibt eben eher diese persönliche Alterität, ja, die du schon vorher angesprochen hast, wo ich also den anderen als ein anderes Universum erlebe, als das psychologisch auch als das irgendwie mir jenseitige. Da gibt es zum Beispiel eben Enrique Dussel in Lateinamerika, der sehr stark an Emmanuel Levinas angeknüpft hat, der also diesen Aspekt des anderen also besonders beachtet hat in seiner Philosophie. Aber das ist eigentlich nicht das, was Roig besonders interessiert. Er würde es vielleicht nicht völlig ausschließen, aber was ihn interessiert, ist eben doch diese politische Alterität. Also, dass es einfach immer welche gibt, die jenseits stehen, die ausgeschlossen sind, die deklassiert sind.
Also es geht eben weniger um sozusagen um Dialogphilosophie oder
richtig, um, ja, das geht es eben weniger.
Weniger, also es ist eigentlich grundsätzlich eine Theorie auf politische Herrschaft und Unterdrückung und Ausschließung, oder?
Richtig, und so. Auch historisch, also auch ja. im historischen Prozess der Ausschluss.
Ja, das biegt ja auch wieder zurück auf das, was du vorhin ausgeführt hast, also auf diese grundsätzlich sozialphilosophische oder praxisbezogene, auch ideologiebezogene Reflexion. Was hat eigentlich, also wenn ich mir das jetzt so überlege, dann könnte man sagen, die herrschende Ideologie wird immer konterkariert durch viele mögliche oder mehrere mögliche unterdrückte, aber auch ideologische Bewegungen. Wie steht Roig eigentlich zum Ideologiebegriff?
Ja, Roig meint, Ideologie ist unvermeidbar. Natürlich, jeder vertritt in irgendeiner Weise seine Interessen. Und insofern ist das, was er sagt, auch Ideologie. Mhm. Das schließt aber nicht aus, dass er gleichzeitig auch wirklich ernsthaft daran interessiert ist, die Wahrheit zu sagen und zu erkennen. Also Roig spricht auch von einer Zweiseitigkeit der Philosophie. Einerseits ist sie eben kritische Erkenntnis, versucht sie wirklich zu ergründen, das Sein, ja, so wie sie es immer getan hat, seit es sie gibt. Andererseits, und dieser Aspekt ist eben der, den diese hegelianische Richtung wenig beachtet hat, ja, das ist eben dieser ideologische Aspekt, der ist auch immer dabei, ja. Und es bedeutet jetzt eine Art Selbsterforschung für den Philosophen immer, dass er also erkennt, wo bin ich noch kritisch und wo werde ich ideologisch. Das selbstkritische Element wird also von Roig sehr stark betont, also ist ganz wesentlich in der Philosophie.
Und sind wir jetzt eigentlich bei einem Punkt, wo wir unterbrechen können, weil das sozusagen die Reflexion auf die Situation der Gegenwart ist und in Auseinandersetzung mit der Geschichte.